Viele Christinnen und Christen kennen biblische Wahrheiten gut, erleben sie aber kaum als verändernde Kraft in ihrem Inneren. Zwischen gehörter Lehre und gelebter Realität klafft oft eine Lücke, der Kopf ist gefüllt, doch Herz und Seele bleiben zerrissen, verunsichert oder verletzt. Der behandelte Abschnitt macht deutlich, dass Gottes vollständige Errettung tiefer greift als eine Vergebung der Sünden, sie zielt auf unser Innerstes, reinigt unsere Seele durch sein Wort und lässt eine Liebe wachsen, die ohne Maske und Heuchelei ist. Die Reinigung der Seele durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Wenn Petrus davon spricht, dass unsere Seelen durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit gereinigt werden, verschiebt er den Blick weg von einzelnen Taten hin zu unserem inneren Zustand. Die Seele mit ihrem Denken, Fühlen und Wollen ist nicht neutral, sie ist geprägt von Erinnerungen, Gewohnheiten, Ängsten, Eigenliebe und verborgenen Strategien der Selbstsicherung. Von außen mag vieles ordentlich erscheinen, und doch kann im Innern ein Geflecht von Motiven liegen, das uns von Gott wegzieht. Die Schrift unterscheidet daher bewusst zwischen der Reinigung des Herzens und der Reinigung der Seele. Wo in der Apostelgeschichte bezeugt wird, dass Gott durch den Glauben ihre Herzen reinigte, geht es um die grundlegende innere Wende vom Unglauben zum Vertrauen. Petrus geht einen Schritt weiter, die bereits geglaubte Wahrheit soll unser ganzes Seelenleben durchdringen und ordnen, damit wir nicht nur an Gott glauben, sondern mit unserer inneren Wesensart in seine Heiligkeit hineingenommen werden. Die Reinigung unserer Seelen ist die Heiligung unserer Wesensart durch den Geist, damit wir ein heiliges Leben in Gottes heiliger Natur führen. Sie geht tiefer als die Reinigung unserer Sünden und die Reinigung von Sünde. Letztere betrifft die Reinigung unseres äußeren Tuns, erstere die Reinigung unseres inneren Seins, unserer Seele. Das entspricht dem Waschen im Wort in Epheser 5,26. Die Wahrheit, der wir gehorsam werden, ist mehr als eine richtige Lehre. Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wahrheit ist hier die gelebte Wirklichkeit Gottes, die sich im Wort offenbart. Immer dann, wenn sich in einem Wort Gottes eine konkrete Forderung oder ein Zuspruch zeigt und wir nicht ausweichen, sondern uns innerlich darunter stellen, geschieht Reinigung. Unser umherschweifender Sinn kommt zur Ruhe, weil er nicht mehr alle Möglichkeiten abwägen muss, sondern sich auf Gottes Willen festlegt. Unsere Gefühle verlieren ihre tyrannische Macht, weil sie nicht länger entscheiden, was wahr ist, sondern sich von der Wahrheit korrigieren lassen. Unser Wille wird nicht gebrochen, sondern geklärt, er gewinnt Kraft, klar Ja zu Gott und Nein zu dem zu sagen, was uns von ihm trennt. Jakobus beschreibt diesen Prozess so, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Wo das Wort nicht nur gehört, sondern aufgenommen und bejaht wird, beginnt es, das Innere zu waschen, Zweifel, geteilte Loyalitäten und versteckte Vorbehalte verlieren ihre Überzeugungskraft. Im Alltag zeigt sich diese Reinigung oft unscheinbar. Ein Wort der Schrift stellt eine harmlos wirkende Gewohnheit in Frage, ein innerer Vorbehalt gegenüber einem Menschen wird durch das Evangelium entlarvt, ein altes Misstrauen gegen Gottes Führung bricht auf. Wenn wir in solchen Momenten nicht sofort rechtfertigen, erklären oder verdrängen, sondern dem Licht Gottes Raum geben, wird die Seele geläutert. Es ist der Geist, der über dem Wort schwebt und unsere Wesensart in Richtung Heiligkeit formt, nicht unsere moralische Anstrengung. Die vollständige Errettung des dreieinen Gottes wirkt also nicht nur an den großen Wendepunkten, sondern gerade in dieser stillen, oft schmerzlichen, aber befreienden Klärung unseres Inneren. Daraus wächst eine neue Freiheit, wir müssen uns weniger schützen, weniger kontrollieren, weniger inszenieren. Die Seele wird einfacher, durchsichtiger, eindeutiger auf Gott hin. Die Aussicht, dass unsere Seele gereinigt wird, kann beunruhigen, weil sie das Ende vieler vertrauter Sicherheiten bedeutet. Zugleich liegt darin eine tiefe Ermutigung. Gott interessiert sich so sehr für uns, dass er nicht bei der Vergebung stehen bleibt, sondern unser inneres Haus ordnet, bis unser Denken, Fühlen und Wollen zu einem Raum wird, in dem er sich wohlfühlt. Jeder Schritt des Gehorsams gegenüber der Wahrheit ist darum kein Verlust an Persönlichkeit, sondern ein Gewinn an Wahrhaftigkeit. Wo die Seele gereinigt wird, müssen wir nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Stimmen vermitteln, unser Inneres wird einfacher, klarer, heller. So kann es zu einer stillen Freude werden, dem Wort Raum zu geben und mit den eigenen Unstimmigkeiten ins Licht zu treten. Mit jeder solchen Begegnung bindet uns der dreieine Gott ein Stück tiefer an sich und gerade darin beginnt unsere Seele aufzublühen. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Die Reinigung der Seele durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit eröffnet ein Leben, in dem unser Inneres nicht länger von widersprüchlichen Motiven zerrissen wird, sondern Schritt für Schritt auf Gott als einziges Zentrum hingesammelt wird. Von Lehre zur erlebten Realität des Wortes. Die Schrift kennt eine Spannung zwischen dem geschriebenen Wort, das vor uns steht, und der erlebten Wahrheit, die uns innerlich trifft. Man kann viele Bibelverse auswendig kennen und doch innerlich unberührt bleiben. Johannes Kapitel 3 Vers 16 verkündet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieser Satz kann zur vertrauten Formel werden oder zu einer Begegnung, in der jemand erkennt, in diesem jeder bin ich tatsächlich mit gemeint. In dieser Bewegung geschieht mehr als ein intellektuelles Verstehen. Das Wort, das als Logos gegeben ist, wird durch das Wirken des Geistes zu einem lebendigen Zuspruch im Hier und Jetzt. Es wird Rhema, ein gesprochenes Wort, das trägt, tröstet, richtet, neu ausrichtet. Dann ist es nicht mehr bloß informationelle Wahrheit, sondern erfahrbare Wirklichkeit. Die Wahrheit, von der hier die Rede ist, ist die heiligende Wahrheit, nämlich Gottes Wort der Wirklichkeit. Wahrheit bedeutet in diesem Vers nicht Lehre. Wahrheit ist die Wirklichkeit, die in Gottes Wort enthalten ist und durch dieses vermittelt wird. So heißt es zum Beispiel in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dies ist das göttliche Wort. Dieses Wort sollte für uns jedoch nicht bloß eine Lehre sein, wie es bei so vielen Lesern von Johannes 3,16 der Fall ist. Diesen Vers nur lehrhaft zu lesen bedeutet, ein natürliches Verständnis zu haben. Dieses natürliche Verständnis ist teuflisch, denn der Teufel steht hinter unserem natürlichen Verständnis. Petrus betont, dass wir wiedergeboren worden sind, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Im Wort liegt Samencharakter, es trägt das Leben, das es verkündet, in sich selbst. Wo der Geist dieses Wort unserem Herzen aufschließt und wir es im Glauben annehmen, geschieht Regeneration. Doch das Wirken hört hier nicht auf. Dasselbe Wort, das uns neues Leben geschenkt hat, möchte immer wieder neu zur Stimme Gottes in unserer aktuellen Situation werden. Manchmal ist es ein Vers, der in einer bestimmten Lage plötzlich hervortritt, manchmal eine vertraute Geschichte, die mit ungeahnter Schärfe unser Denken durchdringt. Dann klären sich innere Verwirrungen, falsche Bilder von Gott verlieren ihre Macht, alte Vorwürfe verstummen. Die vollständige Errettung des dreieinen Gottes zeigt sich gerade darin, dass er uns nicht in einem einmaligen Bekehrungserlebnis zurücklässt, sondern uns an das Wort bindet, das uns immer wieder in die Wirklichkeit seiner Gegenwart hineinholt. Wenn das Wort so lebendig zu uns kommt, fordert es zugleich Stellungnahmen heraus. Wir können uns auf Distanz halten, das Gehörte kommentieren und analysieren, oder wir lassen zu, dass es uns meint und uns verändert. In dem Maß, in dem wir uns innerlich an das gehörte Wort anschließen, statt es relativieren zu wollen, werden unsere inneren Räume geordnet. Viele innere Unruhen entstehen daraus, dass in uns verschiedenartige Worte konkurrieren, Erwartungen von Menschen, alte Sätze aus der Kindheit, kulturelle Deutungen, eigene Wünsche. Das lebendige Wort Gottes führt nicht einfach eine weitere Stimme hinzu, sondern beansprucht den Platz der maßgeblichen Wirklichkeit. Wo es diesen Platz bekommt, entsteht Klarheit, nicht, weil alle Fragen beantwortet wären, sondern weil eine Mitte gefunden ist. Glauben heißt dann nicht mehr, alle Zweifel zu verdrängen, sondern das göttliche Wort höher zu gewichten als die wechselnden inneren Stimmen. Wer so mit der Schrift lebt, entdeckt sie nach und nach als Ort der Begegnung, nicht als Sammlung von Paragraphen. Das nimmt dem Umgang mit dem Wort jede Schwere des Zwangs und öffnet ihn für eine stille Freude, Gott ist bereit, durch menschliche Worte hindurch zu uns zu reden und unsere Seele zu verändern. Der Weg von der Lehre zur erlebten Realität verläuft selten spektakulär, oft ist er geprägt von leisen Korrekturen und sanften Bestätigungen. Gerade darin aber liegt eine tiefe Ermutigung. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Wort anzuwenden, als müssten wir ihm Leben einhauchen. Das lebendige Wort trägt das Leben bereits in sich. Unsere Aufgabe ist es, uns dem Wirken der göttlichen Dreieinigkeit nicht zu entziehen, wenn dieses Wort uns trifft. Wo das geschieht, wächst inmitten eines unsteten Umfelds eine innere Festigkeit, die nicht aus eigener Stärke stammt, sondern aus der Treue des Gottes, der redet und der das, was er sagt, in uns wahr macht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das geschriebene Wort wird zur erlebten Wahrheit, wenn der Geist es im jeweiligen Augenblick lebendig macht, wir sein Reden nicht auf Distanz halten, sondern uns innerlich daran anschließen und so zulassen, dass Gottes Wirklichkeit unser Denken, Fühlen und Entscheiden ordnet. Unverfälschte geschwisterliche Liebe als Frucht der Regeneration. Petrus fügt der Reinigung der Seele unmittelbar die ungeheuchelte Bruderliebe hinzu. Das zeigt, wie sehr er innere Heiligung und zwischenmenschliche Beziehungen miteinander verbindet. Solange unsere Seele von Misstrauen, Vergleich, versteckten Vorbehalten und unbewussten Eigeninteressen erfüllt ist, bleibt unsere Liebe nach außen zwar höflich, aber innerlich reserviert. Man kann freundlich auftreten und doch innerlich Distanzen halten. Wenn der Geist jedoch unser Inneres durch das Wort reinigt, klärt er auch die Beweggründe, aus denen wir anderen Menschen begegnen. Es entsteht nicht über Nacht, aber allmählich wächst eine neue Freiheit, den anderen nicht mehr zuerst als Bedrohung, Konkurrenz oder Spiegel der eigenen Unsicherheiten zu sehen, sondern als jemanden, den Gott liebt und in den er sein Leben gelegt hat. Da die Reinigung unserer Seelen unser ganzes Sein auf Gott ausrichtet, damit wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Verstand, führt sie zu ungeheuchelter Bruderliebe. Wir lieben von Herzen inbrünstig alle, die Gott liebt. Zuerst führt Gottes Wiedergeburt zu einem heiligen Leben, dann mündet seine Heiligung in Bruderliebe. Jesus fasst das erste Gebot so: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Stärke. Wo die Seele gereinigt wird, gewinnt diese Liebe zu Gott an Einfachheit und Intensität. Sie ist nicht mehr aufgeteilt zwischen Gott und vielen Ersatzgöttern, sondern bündelt sich auf ihn als Mitte. Gerade aus dieser Konzentration auf Gott wächst eine neue Qualität geschwisterlicher Liebe. Wenn Gott selbst das Zentrum der Seele wird, hört die heimliche Erwartung auf, dass andere unsere Leere füllen müssen. Wir sind dann nicht mehr darauf angewiesen, uns an Menschen festzuklammern oder sie für unsere Ziele zu benutzen. Dadurch wird Raum frei für eine Liebe, die den anderen um seiner selbst willen und um Gottes willen achtet. Petrus beschreibt dies so: Da ihr eure Seelen durch euren Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, liebt einander innig aus reinem Herzen. Der Ursprung dieser Liebe liegt nicht in unserer Großzügigkeit, sondern in der Regeneration, da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gottes eigenes, unvergängliches Leben wohnt in uns. Dieses Leben kennt keine Heuchelei, weil Gott selbst nicht mit Maske lebt, es kennt keine zynische Distanz, weil Gott sich wirklich hingibt, es kennt kein berechnendes Abwägen, weil Gott frei und souverän liebt. In der vollständigen Errettung des dreieinen Gottes verbindet sich daher innerliche Reinigung mit gemeinschaftlicher Gestalt, die Gemeinde wird zum Ort, an dem dieses göttliche Leben Beziehungen prägt. Wo wir spüren, dass unsere Liebe stockt, nicht mitkommt oder sich zurückzieht, ist das kein Anlass zur Resignation, sondern ein Hinweis darauf, dass Gott weiter an unserer Seele arbeitet und uns tiefer in seine eigene Liebesbewegung hineinnehmen möchte. In einem vergänglichen Umfeld, in dem Beziehungen oft brüchig, instrumentell oder kurzfristig sind, wirkt eine solche ungeheuchelte Bruderliebe unscheinbar und zugleich prophetisch. Sie ist nicht laut, nicht perfekt und nicht konfliktfrei, aber sie bleibt, sucht Versöhnung, ist bereit, sich korrigieren zu lassen und trägt Verletzungen nicht endlos nach. Das kann nur dort geschehen, wo der Blick auf Gottes bleibende Liebe ruhiger geworden ist als der Blick auf die Schwächen der Geschwister. Die Ermutigung liegt darin, dass diese Liebe nicht aus uns selbst hervorgepresst werden muss. Sie ist Frucht, Frucht eines geheiligten Inneren, Frucht des lebendigen Wortes, Frucht des göttlichen Lebens in uns. Je mehr unsere Seele durch das Reden Gottes gesammelt und geklärt wird, desto natürlicher kann diese Liebe fließen, manchmal tastend, manchmal mutig, oft unspektakulär, aber getragen von der Gewissheit, dass Gott selbst derjenige ist, der in uns liebt. Inmitten aller Vergänglichkeit wird so etwas sichtbar von dem Bleibenden, das Gottes vollständige Errettung schon jetzt in uns und unter uns schafft. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Stärke. Da ihr eure Seelen durch euren Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, liebt einander innig aus reinem Herzen. Unverstellte geschwisterliche Liebe entsteht dort, wo das durch Gottes Wort gewirkte neue Leben unsere Seele klärt, unsere Erwartungen an Menschen relativiert und unseren inneren Fokus auf Gott als Mitte richtet, so dass wir einander nicht aus Bedürftigkeit, sondern aus Teilhabe an seiner Liebe begegnen. Herr Jesus Christus, danke, dass deine vollständige Errettung tiefer reicht als alles, was wir sehen und fühlen, und dass dein lebendiges Wort unsere unruhige Seele reinigen kann. Du kennst unsere zerstreuten Gedanken, unsere geteilten Gefühle und unsere schwankenden Entscheidungen, in deiner Gegenwart dürfen sie zur Ruhe kommen. Wir vertrauen dir, dass dein unvergängliches Leben in uns stärker ist als jede vergängliche Stimme und jedes menschliche Urteil. Lass deine Wahrheit in unserem inneren Raum gewinnen, sodass Zweifel weichen, Klarheit wächst und unser Herz einfacher und ungeteilter auf dich ausgerichtet wird. Wo unsere Liebe zueinander von Masken, Unsicherheit oder Verletzungen geprägt ist, berühre uns neu mit deiner heiligen, heilenden Liebe, die uns zu echter geschwisterlicher Zuneigung befähigt. Stärke in uns die Gewissheit, dass dein Wort bleibt, auch wenn alles Fleisch wie Gras vergeht und dass unser Leben in dir eine bleibende Zukunft hat. So bewahre uns in der Hoffnung, die du uns geschenkt hast, und lass uns als Gemeinschaft sichtbar machen, wie treu und liebevoll du bist. Amen.